In meiner Kindheit hatten wir zu Hause ein Märchenbuch. Und jede Geschichte fing damit an, es war einmal. Und unter anderem war eine Geschichte da, ich glaube, die hatte ihren Ursprung aus Russland, schätze ich mal. Zumindest habe ich das damals so gedeutet, weil die Zeichnungen dahingehend waren. Und diese Geschichte hieß Der Goldfisch. Vielleicht kennt ihr dieses Märchen auch noch, der andere oder ein oder andere. Und zwar ging es so, da war ein Mann und eine Frau und der Mann, der war Fischer und er ist aufs Meer oder auf den See raus mit seinem Boot und hat seine Netze ausgeworfen und eines schönen Tages hat er da einen Goldfisch im Netz gehabt. Und oh Wunder, dieser Goldfisch konnte sprechen. Ja, Kinder, stellt euch vor. Und da sagt der Goldfisch zu diesem Mann, du hast drei Wünsche frei, wenn du mich frei lässt. Na, und dieser Mann denkt sich, das ist ja spannend. Sagt er, gut, wie kriege ich diese drei Wünsche? Da sagt er, du musst einfach an den Strand kommen und musst sagen, Goldfisch, ich habe einen Wunsch und dann komme ich und dann werde ich dir den Wunsch erfüllen. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, der ging nach Hause, hat seine Frau das berichtet, die Frau sagt, oh ja, wünsch dir schnell mal ein schönes Haus, guck mal, unsere Hütte, die ist am Zerfallen. Gut, er geht an den Strand und ruft, Goldfisch, der Goldfisch kommt an die Oberfläche, ich wünsche mir ein neues Haus. Und schwupp, stand da ein neues Haus. Das Ende vom Lied war, sie landeten wieder bei ihrer alten Hütte. Drei Wünsche. Verwirkt. Wer von euch hätte auch so drei Wünsche gern gehabt? Adrian, du hast gestern Geburtstag gehabt, gell? Vorgestern? Heute? Ah, okay. Na, dann darfst du dir heute mal was wünschen. Aber nicht von mir. Wenn du jetzt heute einen realistischen Vorschlag hättest, du hast einen Wunsch frei, du darfst dir was wünschen. Was würdest du dir wünschen? Schwierig. Na, das, was du am liebsten hättest, zum Beispiel. Ein neues Moped vielleicht. Das klingt doch schon mal was, ja? Also, das, was hier gerade so märchenhaft klingt, wird in der Bibel tatsächlich beschrieben. Nicht, dass da ein Goldfisch ist, der die Wünsche erfüllt, sondern es gab wirklich einen Menschen, dem wurde gesagt, wünsche dir, was du willst. Und dieser Mensch, er wünschte sich kein Auto, er wünschte sich keinen Reichtum, sondern er wünschte sich Weisheit. Und in 1. Könige Kapitel 3 wird uns davon berichtet, dass Salomo, als er König wurde, noch ein recht junger Mann gewesen ist. Und er ist nach Gibeah gegangen, wollte dort Gott opfern und anbeten. Und dann ist Gott zu ihm im Traum gekommen und hat gesagt, tatsächlich genauso, wünsche dir, was du willst. Und dann hat Salomo überlegt und hat gesagt, ich wünsche mir ein weises Herz. Und genau darum soll es heute bei uns gehen, um Weisheit. Nicht um den König Salomo an sich, sondern um die Weisheit. Die Frage des Salomos hat etwas Besonderes. Er war ein junger König und gut, er war ein Königssohn. Das heißt, Reichtum war ihm vielleicht in der Tat nicht wichtig, weil er es hatte. Aber so wie zum Beispiel, dass die Feinde nicht da sind, also den Tod der Feinde, hätte er sich wünschen können. Dass er ein langes Leben hat, das hätte er sich wünschen können. Viele Menschen wollen heute lange leben, sogar ewig leben. Und ich hatte Vorträge gehört gelegentlich, und da ging es darum, dass Menschen bestrebt sind, ewig zu leben. Und sie versuchen das mit Technologie, sie versuchen das mit Verknüpfung von Mensch und Robotik und so weiter und so fort. Ganz spannend, wenn man sich das anhört. Aber es wird nicht funktionieren. Wir Menschen können auf dieser Erde nicht ewig leben. Und Salomo, ihm war das bewusst, er sagt, ewig leben, lange leben, das ist nicht das Wichtigste. Aber was er sich gewünscht hat, war Weisheit, ein weises Herz zu haben. Das hat er sich gewünscht. Und warum? Warum wollte er ein weises Herz haben? Ich hatte mich gefragt, na gut, Weisheit zu haben ist ja per se schon auch ein guter Wunsch. Man kann mit Weisheit auch, wie wir nachher in der Geschichte Salomos lesen, auch reich werden. Man kann mit Weisheit vielleicht auch lang leben. Man kann mit Weisheit und intellektuellem Wissen, kann man strategisch vielleicht auch die Feinde alle eliminieren. Das heißt, all das ist in der Weisheit irgendwo enthalten. Aber wollte er das? War das seine Absicht, weise zu sein? Nein, er wollte Folgendes. Er wollte ein König für das Volk sein. Er wollte König für sein Volk sein, ein guter König sein. Er wollte ein rechtes Urteil fällen können. Er wollte niemanden das Recht beugen, sondern er wollte Gott und Menschen gefallen. Das war seine Absicht. Dafür brauchte er Weisheit. Und in der Tat, ich glaube, wenn wir heute in der verzwickten und in dieser so stark vernetzten und verzweigten Welt ein rechtes Urteil fällen wollen, dann brauchen wir Weisheit. Und ich glaube, in der damaligen Zeit, als König Salomo König wurde, war die Welt nicht besser als heute. Und sie war genauso vernetzt, nur auf andere Art und Weise. Und es gab genauso Intrigen, es gab genauso Menschen, die einem Böses wollten. Und es gab genauso Differenzen, Spannungen und dergleichen mehr. Und da galt es, sagt Salomo, ich will ein weises Herz haben, damit ich all das durchschauen und letztendlich ein rechtes Urteil, ein weises Urteil fällen kann gegenüber den Menschen, die mir vorstehen, die auf mich blicken, die auf mich sehen. Er wollte Gott und er wollte Menschen gefallen. Und jetzt komme ich zum eigentlichen Text, der genau das beschreibt. Jakobus Kapitel 3, Vers 13. Es ist ein kurzer Abschnitt und die Überschrift dafür steht: Die Weisheit von oben und die irdische Weisheit. Und Jakobus beschreibt hier an dieser Stelle, was die Weisheit, die göttliche Weisheit ist. Und hier heißt es: Wer ist weise und verständig unter euch? Der zeige durch einen guten Wandel seine Werke in Sanftmütigkeit, die aus der Weisheit kommt. Jakobus schreibt in der Zeit, als schon eine Zerstreuung da gewesen ist. Juden waren durch das Römische Reich in der Diaspora, also eben in der Zerstreuung. Und es gab überall Christen, jüdische Christen. Und er schreibt ihnen einen Brief. Und zwar diesen Jakobusbrief. Ein sehr interessantes Buch, für mich persönlich. Ich finde, es sind so viele praktische Inhalte in diesem Buch. Und worauf geht er ein? Er weiß, dass die jüdischen Christen verfolgt werden. Sie erleben Bedrängnis. Die jüdischen Christen haben aber auch Spannungen. Bei ihnen kriselt es gelegentlich auch, wie in allen anderen Gemeinden auch, wie wir es aus den Briefen kennen. Er beschreibt auch, und das sehen wir im Kapitel davor, oder in einem Abschnitt davor, er beschreibt auch, dass es unheimlich wichtig ist, seine Zunge im Zaum zu halten. Wer die Zunge missbraucht, der gerät ganz schnell auf Abwägen und in eine schwere Situation. Unter anderem schreibt er, nachdem er von dieser Weisheit spricht, davon, wie wichtig es ist, dass wir in rechter Weise bitten, dass wir nicht streiten, nicht zanken, dass wir uns nicht gegenseitig auffressen. Er warnt uns vor dem gottlosen Reichtum und er ermutigt letztendlich den Leser dieses Briefes, dass wir bereit sind zu Demut, Demut vor Gott. Und in Anbetracht all dessen, das war jetzt mal so eine kurze Übersicht darüber, was im Jakobusbrief alles thematisiert wird, schreibt er unter anderem diese Worte: Wer ist weise und klug unter euch? Und das ist, wie ich finde, eine rhetorische Frage. Natürlich, wenn ich einen Brief schreibe, dann ist es im Grunde immer rhetorisch, weil ich keine Antwort in dem Sinne erwarten kann, zumindest nicht sofort. Ich stelle eine Frage und ich erwarte eine Antwort. Nein, er stellt hier eine Frage und er beantwortet sie auch im Nachgang. Und trotzdem ist diese Frage, die uns alle trifft: Wer ist weise und verständig unter euch? Diese Frage stelle ich mich, Diese Frage stelle ich hier in den Raum. Wer von uns allen ist weise und verständig? Und diese Frage lädt uns ein, uns selbst einmal einzuschätzen und zu fragen, wie schätze ich mich persönlich ein? Wie sehe ich mich? Vor allen Dingen, wie sehe ich mich im Licht Gottes? Wie beurteile ich mein Leben? Wie beurteile ich meine Entscheidungen? Wie schätze ich mein Reden und meine Entscheidungen ein? Reflektiere ich mein Leben? Die Frage, wer ist weise und wer ist verständig unter uns? Das setzt natürlich auch ein Stück weit voraus, verständig zu sein, meint nicht nur, wenn wir morgens mit den Kindern gelegentlich beten und dann bete ich mit ihnen, wenn wir dazu kommen, jetzt werden sie größer, sie wollen schon alleine beten, aber wenn es ab und zu so kommt, dass wir dann doch gemeinsam beten, dann bitte ich Gott, dass er ihnen das Verständnis dafür öffnet, für die Themen, die in der Schule gebracht werden. Dass sie in der Lage sind zu verstehen, was die Themen sind, ob es jetzt Bruchrechnen, ob es verschiedene andere Themen sind aus Mathematik, aus Deutsch, aus Englisch und etc. pp. Und so weiter und so fort, weil nicht jedem ist es gleichermaßen gegeben, das alles sofort zu verstehen und zu begreifen. Aber das meint es hier nicht, verständig zu sein, sondern verständig zu sein im Umgang mit Menschen, im Umgang miteinander verständig zu sein. Aber um verständig zu sein, müssen wir doch verstehen können, was bedrückt den anderen. Um verständig zu sein, müssen wir doch versuchen zu begreifen, was beschäftigt gerade meinen nächsten Bruder und meine Schwester. In welcher Lage befindet sich mein Bruder oder meine Schwester oder mein Gegenüber, mein Freund, vielleicht in der Jugend oder in der Jungschaft? Warum reagiert er vielleicht gerade so, wie er reagiert? Und ich kann das nicht ganz nachvollziehen. Das setzt voraus, dass wir versuchen müssen, den anderen zu verstehen. Aber um ihn zu verstehen, müssen wir mit ihm in den Dialog gehen. Wir müssen mit ihm ins Gespräch kommen. Wir müssen versuchen herauszufinden, was beschäftigt diese Person aktuell. Und dann können wir verständig sein. Wer ist weise und verständig unter euch? Zum anderen wirkt die Frage auf mich, als würde Jakobus wie eine Art Suche, eine suchende Frage stellen. So nach dem Motto, er hat eine gewisse Gruppe vor sich und er fragt, wer von euch ist nun verständig und weise? Und es ist naheliegend, dass ich hatte es vorhin schon kurz angerissen, dass auch in den Gemeinden der frühen Christenheit Spannungen, Differenzen gegeben hat. Ich bin sicher, dass auch dort Christen möglicherweise ähnlich wie wir heute Differenzen zum Thema Lehre hatten, zum Verständnis zu verschiedenen Fragen hatten, dass wir Spannungen hatten innerhalb von Generationen, junge Generation, alte Generation. Junge Generation hat vielleicht mit den Dingen, die die alte Generation erlebt und erfahren hat, nicht mehr viel gemein, weil sie es nicht miterleben, sie identifizieren sich nicht damit. Sie leben schon in einer anderen Zeit, in einer anderen Generation. Und diese Spannungen, die waren sicherlich auch damals vorhanden und daraus entstehen natürlich Spannungen, Konflikte. Und dann fragt Jakobus, wer ist weise? Er hat ja vorhin die Zunge angesprochen, welchen Schaden kann sie anrichten? Er spricht im Nachhinein im Kapitel 4 davon, ihr streitet und ihr zankt, ihr beißt und fresst euch gegenseitig sozusagen auf und ihr bittet in unrechter Weise und deswegen bekommt ihr auch nichts. Und hier sagt er, wer ist weise? Wer ist unter euch so in der Lage, genau diese Spannungen weise zu beurteilen und vielleicht auch eine weise Entscheidung zu treffen, wie diese Spannung aufgelöst werden kann oder behoben werden kann? Die Frage bleibt, wie damals, so auch heute, wer ist weise und verständig unter euch? Wer weise und verständig ist, der kann erkannt werden. Und wir lesen im selben Vers, wie genau das funktionieren kann. Und da sagt, der gibt Jakobus die Antwort auf diese Frage, wer ist weise und verständig unter euch, der zeige durch einen guten Wandel seine Werke in Sanftmütigkeit, die aus der Weisheit kommt. Es ist gleichermaßen auch ein Maßstab. Er gibt uns eine Antwort und setzt gleich einen Maßstab, eine Latte, an der wir uns alle messen können. Und dann sagt er hier Folgendes, wir zählen auf, er zeige seinen guten Wandel durch gute Werke in Sanftmut aus der Weisheit. Und wir sehen hier, dass hier eine gewisse Reihenfolge da ist. Ein guter Wandel wird dargestellt und der Wandel ist das, was wir alle sehen und was wir alle beurteilen können. Das ist letztendlich das Ergebnis. Also Jakobus geht her und zeigt erstens das Ergebnis und woraus bildet sich dieses Ergebnis? Führt ihn zum Grund und zur Ursache. Und das ist die Weisheit Gottes, die göttliche Weisheit. Jakobus zeigt uns ein optimales Ergebnis, so wie es hätte sein müssen. Wer weise und wer verständig ist, der hat einen guten Wandel, der hat gute Werke, die in Sanftmut geschehen und aus der Weisheit kommen. Das heißt, wenn wir das Ganze jetzt umkehren, ist Weisheit der Grund, die Ursache, das Motiv für einen guten Wandel, für gute Werke. Wenn wir Weisheit von Gott erbitten und haben, sind wir in der Lage, sanftmütig zu reagieren, sanftmütig Werke zu verbringen. Und das wird zum Ergebnis einen guten Wandel haben. Und wir alle beurteilen uns. Jeder von uns schaut auf den Nächsten und ich bin sicher, selbst während ich jetzt hier spreche, wird der eine oder andere den einen oder den anderen vor Augen haben und sagen, ja, der ist christlich, der ist weniger christlich, der hat die Welt vielleicht schon lieb. Und wir versuchen nach unseren Maßstäben den anderen zu beurteilen, was für einen Wandel er letztendlich darlegt und wie es auf mich wirkt. Ein Wandel ist das Ergebnis unseres Lebens. Und die Frage stellt sich nicht, was hat der andere für einen Wandel und wie beurteile ich das, sondern was für einen Wandel habe ich? Wie wirkt mein Leben auf den anderen aus? Habe ich einen Wandel, der sich darin zeigt, dass ich gute Werke mache? Bin ich sanftmütig gegenüber meinen Mitmenschen, gegenüber meinen Brüdern und Schwestern in der Jungschar, in der Jugend und erst recht als Gemeindemitglieder? Und wird das Ganze durch die Weisheit Gottes letztendlich motiviert und angetrieben? Das ist die Frage, die sich jetzt hier stellt. Und daran können wir uns messen. Wie definieren wir unseren Wandel? Wie definiert jeder von euch euren Wandel? Wie beurteilt ihr euren Wandel vor den Menschen und vor Gott? Worin begründen sich unsere Werke? Und ich hoffe, dass diese Werke, wenn sie gut sind, wirklich ihren Ursprung darin haben, dass sie in Sanftmut geschehen. Und worin besteht die Sanftmut? Manchmal, und wir sind alle so ein bisschen geneigt dazu, wenn ich selbst als erwachsener Mensch bei meiner Frau etwas erreichen möchte, dann bin ich unglaublich freundlich zu ihr. Und manchmal bin ich sogar bereit, ihr auch einen Kaffee zu machen und auch ein Frühstück ans Bett zu bringen. Und ich merke dieses Beobachten, das beobachte ich auch bei meinen Kindern stellenweise. Wenn sie etwas wollen, dann sind sie manchmal beharrlich dabei und sind freundlich und nett und Mama und Papa, kennst du das und jenes und so weiter. Und guck, ich habe schon alles aufgeräumt und das Zimmer ist sauber und die Küche ist geputzt. Alles ist wunderbar, könntest du nicht. Und dann kommt der eigentlich selbstsüchtige, motivierte Wunsch, ich will ja eigentlich was haben. Aber wenn ich keinen motivierten, selbstsüchtigen Wunsch habe, dann bleibt die Küche stehen, bis die ganze Woche rum ist und das stapelt sich. Das Zimmer, das kann auch schon einmal sehr wirr aussehen. Ich spreche jetzt im Allgemeinen, jetzt nicht speziell von unseren Kindern, aber sicherlich ist es der einen oder anderen zu Hause auch aufgefallen. Und auch wenn ich in Beziehung zu meiner Frau oder umgekehrt zu meinem Mann nicht gerade irgendeinen besonderen Wunsch habe, naja, dann lebt man halt eben so, ja, warum hast du die Schuhe wieder nicht aufgeräumt, ja, warum schreist du wieder, warum meckerst du und so weiter und so fort. Ja, dann ist man eher auf einer Ebene, die nicht unbedingt von Sanftmut geprägt wird. Ich möchte einfach hier an dieser Stelle ein bisschen dafür sensibilisieren, dass diese Sanftmut durchaus auch selbstsüchtige Motive haben kann. Und Jakobus will nicht darauf hinaus, sondern er will, dass wir sanftmütig gegenüber allen Menschen sind und erst recht gegenüber unseren Mitmenschen, unseren Glaubensgenossen, wie es in der Bibel heißt. Nun stellt sich natürlich auch ein Stück weit die Frage, was ist nun eigentlich diese Weisheit, die hier dargestellt wird, die Jakobus uns hier so nahelegen möchte, wie er uns diese Weisheit wichtig machen will. Was ist es? Und die Antwort darauf finden wir im Vers 17, Jakobus Kapitel 3, Vers 17. Lass uns das lesen. Und da heißt es wie folgt: Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedfertig, gütig. Sie lässt sich etwas sagen, ist voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und frei von Heuchelei. Es sind 8 Qualitäten, die Jakobus hier aufzählt, worin sich die Weisheit im Allgemeinen darstellt. Und ich habe überlegt, wie können wir das jetzt plastisch und auch praktisch für uns anwenden? All diese Dinge, diese Weisheit. Und wir können uns jetzt hier auch an dieser Stelle ein Stück weit selbst messen und auch fragen, ob es bei uns vorhanden ist. Und so lasst uns wie Jakobus auch diese Frage in den Raum stellen und jeder von sich für sich selbst beantworten. Die Frage, bin ich rein? Bin ich rein? Diese Frage kann sich jeder stellen, jetzt an dieser Stelle. Bin ich rein? Rein von Sünde, rein von Schuld vor Gott und den Menschen, rein von egoistischen und selbstsüchtigen Motiven? Bin ich rein von Neid und Streit? Denn in den Versen 14 bis 16, da beschreibt uns Jakobus genau das. Das ist die Weisheit dieser Welt. Und da ist Neid, Streitsucht, Lüge. Das ist die Weisheit dieser Welt. Und hier stellt sich die Frage, bin ich rein von Neid und Streit? Bin ich rein von Lügen gegen die anderen? Es gibt so ein wunderschönes Lied, was wir im Allgemeinen Liederbuch singen. Da heißt es, hast du schon empfangen Gottes Kraft und Gnade? Und im Refrain heißt es, bist du rein in dem Blute des Herrn? Ist dein Kleid gewaschen, ist es weiß wie Schnee? Bist du rein in dem Blute des Herrn? Ein wunderschönes Lied, ich liebe das. Und hier stellt Jakobus uns vor diese Frage, bist du rein? Dann haben wir einen Teil dieser göttlichen Weisheit in uns, wenn wir rein sind. Weiter, bin ich friedfertig? Friedfertig gegen meinen Bruder, gegen meine Schwester? Wie verhält es sich mit unseren Nachbarn? Gehen wir da schon mal in den Streit? Oder können wir da auch schon mal einen Rechtsstreit vom Zaun brechen? Bei uns ist ein Nachbar, der, ich glaube, er mag mich nicht so besonders. Warum, weiß ich nicht genau. Jetzt hat er direkt vor meiner Einfahrt hat er ein Auto geparkt. Und ich muss zugeben, mich ärgert das schon. Meine Frau auch. Und jeder, der da in der Nachbarschaft ist, der ärgert sich über dieses Auto. Und er steht da und er sagt, er kann nicht fahren damit. Es ist schon ein TÜV abgelaufen und es steht so ungünstig vor meiner Einfahrt. Ich habe jedes Mal Angst, wenn ich mein Auto rausfahre aus meiner Hofeinfahrt, dass ich mich an diesem Auto da, mein eigenes Auto kaputt fahre. Es ärgert mich. Was könnte ich machen? Ich könnte hingehen, könnte mir einen Anwalt holen und sagen, hier, seh mal zu, dass du den da mal verklagst. Mal davon abgesehen, da ist nichts zu holen, aber es bringt ja nichts. Aber auf der anderen Seite ist die Frage, bin ich friedfertig? Kann ich es schaffen, mit diesem Menschen Frieden zu schaffen? Und Jesus sagt, selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gott schauen. Friedfertigkeit, was ist das? Sind wir in der Lage, friedfertig zu sein gegen unsere Nachbarn, gegen unsere Arbeits- oder Schulkollegen? Oder suchen wir drohende Konflikte und wie schnell kommt so ein drohender Konflikt zwischenmenschlich zustande? Ob es in der Familie ist, ob es in der Gemeinde ist, ob es auf dem Berufsfeld oder in der Schule ist. Wie schnell sind wir in der Lage, einen Streit vom Zaun zu brechen? weil es uns vielleicht persönlich irgendwo angreift. Aber sind wir dann in der Lage, friedfertig zu sein, das heißt, diesen Konflikt zu entschärfen? Oder sind wir vielmehr so, dass wir unseren Gefühlen wie zum Beispiel Ärger, Wut und Zorn freien Lauf geben und donnern so richtig los, geben so richtig freien Lauf und machen den anderen so klein, ja, wie man sagt, dass er unter einen Deckel passt. Friedfertig zu sein bedeutet nicht sowas, sondern Konflikte zu entschärfen, Frieden zu suchen. Jaget aber nach dem Frieden gegen jedermann, sagt Hebräer-Schreiber, und die Heiligung, dies ist in einem Satz gesagt, ohne die wir Gott nicht sehen werden. Bin ich gütig? Bin ich bereit, dem Nächsten zu unterstützen? Bin ich froh darüber, dass es dem anderen wirklich gut geht, dass es ihm gelingt, dass er besser begabt ist als ich, dass er vielleicht besser singen kann als ich? Freue ich mich darüber, dass er ein gutes Auto fahren kann? Bin ich gütig gegen den, der ein schönes, großes Haus hat? Oder blicke ich voll Neid auf diesen Menschen? Wir gehen weiter. Bin ich offen für Kritik? Das ist ja vielleicht die heutige Umschreibung gegen lässt sich etwas sagen. Wir haben das hier gelesen. Ja, sie lässt sich etwas sagen. Die Weisheit lässt sich etwas sagen. Sie ist kritikfähig. Sind wir in der Lage, Kritik auch als eine Chance zu sehen, eine Chance, sich selbst zu verbessern? Wie viel Kritik, wie viel unberechtigte Kritik musste Jesus einstecken? Man hat ihm alles Mögliche vorgeworfen. Er würde nicht Steuern zahlen, er würde die Menschen aufwiegeln, er würde sogar Dämonen durch Beelzebul, den Obersten, austreiben und dergleichen mehr. Er wurde kritisiert, er wurde verachtet. Und Jesus? Jesus war gütig. Und er hat es ein Stück weit einfach auf sich wirken lassen. Und hat es angenommen. Und er war nachher barmherzig. Und das wäre das Zweite, das Nächste, was wir hier aufgezeigt bekommen. Aber zunächst einmal sind wir offen für ein Feedback, für das, was wir sagen, für das, was wir tun, für unsere Entscheidungen, die wir gemacht haben. Und Jesus, er konnte das. Sind wir dazu in der Lage, kritikfähig zu sein? Bin ich barmherzig? Wie verhalte ich mich, wenn die Person, die mich vorhin noch kritisiert hat und vielleicht sogar unrechtmäßig kritisiert hat, bin ich dann noch in der Lage, wenn er in Leid gerät, wenn er in Not gerät, barmherzig meine Hand auszustrecken und zu sagen, auch wenn du mir Unrecht getan hast, ich will dir helfen, ich will dich unterstützen und ich will für dich beten und will dir Bruder und Freund sein. Das ist Barmherzigkeit. Gott ist barmherzig zu uns. Wir spuckten ihm ins Gesicht im Sinne dessen, dass wir gesündigt haben. Aber er streckt uns die Hand der Gnade und Barmherzigkeit entgegen. Und sollten nicht wir das vielmehr auch tun? Wir haben doch erfahren Barmherzigkeit und Güte. Wir haben doch erfahren Barmherzigkeit und Gnade, auch wenn wir so böse von unserer Grundnatur aus sind. Nimmt Gott uns in Gnaden und Barmherzigkeit auf? Sollten nicht wir das auch tun? Ja, das sollten wir tun. Und entspringen daraus gute Früchte, wie Freude, wie Liebe, wie Friede, wie Geduld und so weiter. Bin ich allen gleichermaßen gegenübergestellt? Bin ich unparteiisch, wie es hier die Weisheit von oben hier darstellt? Oder habe ich da so meine bekannten Freunde, meine Verwandtschaft, die bevorzuge ich in bestimmten Dingen und die anderen, die kriegen halt eben das, was recht ist? Oder behandle ich alle gleichermaßen? Und weiter, bin ich frei von Heuchelei, bin ich authentisch, glaubwürdig? Lebe ich überall gleichermaßen, zu Hause und im Beruf, in der Gemeinde, wie verhalte ich mich? Und da wird der Wandel letztendlich sichtbar. Kann es von mir behauptet werden? Viele Fragen zur Selbstprüfung, viele Fragen zur Selbstreflexion. Und wir kommen wieder zurück zu der Frage, wer ist weise und wer ist verständig unter euch? Und wenn wir einmal genauer hinschauen, da erkennen wir in dieser Weisheit von oben genau das, dass es das Wesen Jesu Christi ist. In den Sprüchen hat Salomo eine bildhafte Darstellung der Weisheit gemacht. Und er beschreibt das so sinngemäß: Die Weisheit steht in der Stadt auf den Marktplätzen und ruft zu, die Leute sollen kommen und sollen Weisheit bei ihr nehmen. Und selbst Salomo in all seiner Weisheit, die Gott ihm gegeben hatte, er war wirklich ein weiser Mensch. Wie viele Tausende von Sprüchen und Liedern hat er geschrieben? Wie viele rechte und gerechte Urteile hat er gefällt? Wie verständig und weise war es, als die Königin von Saba da gewesen ist und hat gesagt: Das ist unglaublich. Die Art und Weise, wie alles hier strukturiert aufgebaut ist, das war einfach unglaublich. Die sagte nicht, die Hälfte davon war bei mir im Lande bekannt gewesen, von dem, was meine Augen jetzt hier sehen. Das zeugte von Weisheit im höchsten Maße. Und die Bibel sagt doch, dass es keinen weiseren Menschen in der ganzen Menschheitsgeschichte gegeben hat, als den König Salomo. Und doch wusste Salomo nicht und ahnte nicht, dass er mit der Beschreibung aus Sprüche, wo die Weisheit am Marktplatz steht, so treffend den Herrn Jesus beschreiben würde. Denn Jahrhunderte später würde Jesus durch die Länder und durch die Dörfer und Städte gehen und würde sagen: Tut Buße und glaubt an das Evangelium und folget mir nach. Ich bin die Weisheit in Person. Wie wahr, wie wahr. Und durch den Heiligen Geist, wir haben vor kurzem erst die Ausgießung gefeiert, möchte Gott uns in sein Wesen umgestaltet, möchte er genau das, was wir hier gelesen haben, dass diese Weisheit, die wir hier im Vers 17 dargestellt bekommen haben, in uns wirksam und erkennbar wird. Genau das ist der Plan Gottes. Er möchte uns auf dieser Erde so umgestalten, wie der Herr Jesus das selbst gewesen ist. Die Frage ist, lassen wir das zu? Die Weisheit, verständig und weise zu sein, das ist etwas so Köstliches und wir brauchen es, wie ich finde, je mehr denn je. Und ich habe den Eindruck, dass wir in dieser letzten Zeit, wo wieder, wie ich den Eindruck habe und manchmal auch so beobachte in verschiedenen Gemeinden und Gesprächen, überall haben wir das Problem der Generationskonflikte. Junge Menschen denken anders, sie urteilen anders, alte Menschen denken anders, urteilen anders. Es gibt Konflikte, es gibt Spannungen. Wie viel Weisheit ist da nötig, um diese Generationen wieder zusammenzubringen? Wenn du in Betracht der letzten Zeit, liebe Brüder und Schwestern, liebe Gemeindemitbesucher, wir leben in einer so ernsten Zeit, dass der Herr Jesus bald kommen wird. Und statt dass wir zusammenrücken, Kraft und Einheit demonstrieren, laufen wir auseinander. Warum? Weil wir uns nicht verstehen. Warum? Weil wir nicht zulassen, dass diese Weisheit von oben in unseren Herzen regiert, sondern wir lassen uns treiben von dem, was genau in den Versen 14 bis 16 beschrieben wird, nämlich Selbstsüchtigkeit, Neid, Missgunst und dergleichen mehr. Das sollte aber doch nicht der Fall sein. Das ist die Weisheit dieser Welt. Und Jakobus sagt, das ist eine menschliche Weisheit. Das ist sogar eine teuflische Weisheit, diese Weisheit dieser Welt. Und Gott möchte, dass wir die Weisheit von oben herab in unserem Herzen gewinnen und regieren lassen. Und darum wollen wir beten, je mehr denn und je länger denn mehr. Und ich habe den Eindruck, und dass es nicht nur die Jungen betrifft, es betrifft uns Ältere. Der frisch Bekehrte und frisch Getaufte hat es genauso nötig wie jemand, der ein Glaubensvater ist, der jahrzehntelang im Glauben ist. Wie viele ältere Menschen, übrigens selbst der weiseste Mann in der Bibel, Salomo, von dem wird gesagt, dass er im Alter ein Götzendiener geworden ist. Und Gott will es verhindern. Die Weisheit, die braucht auch ein alter Mensch. Auch ein Glaubensvater ist davon nicht verschont, ein törichtes Urteil zu fällen. Und darum wollen wir bitten, dass wir die Weisheit von oben in unserem Herzen regieren lassen. Lass es jetzt tun. Amen.